hier folgt der zweite Teil des Winzergesprächs mit Gregor Nimmervoll aus Wagram.
Wie viel entsteht bei dir im Weinberg und durch den Jahrgang? Und wie viel entscheidest du bewusst im Keller?
Das war zugegeben keine einfache Frage. Ich würde es vielleicht mit zwei Drittel, ein Drittel teilen. Das ist, zwei Drittel ist Weingarten, ein Drittel ist Keller. Wobei das Drittel im Keller sehr viel Reaktion auf das ist, was im Weingarten übers Jahr passiert ist und bei der Ernte passiert. Oft geht es eher im Keller darum, um zu sagen, wir bilden den Jahrgang ab in der Klammer unserer Philosophie und unserer Stilistik. Und dementsprechend ist es natürlich eine Kellerfrage, aber zu einem guten Teil letztlich die Umsetzung dessen, was aus dem Weingarten kommt.
Wenn man jetzt so von außen drauf schaut, unterschätzt man ja oft, wie viele Entscheidungen über das Jahr hinweg getroffen werden müssen. Kannst du mal kurz skizzieren, wie so ein Weinjahr bei dir abläuft und wo die entscheidenden Momente sind? Wie muss sich ein Außenstehender deine Arbeit vorstellen?
Vieles von dem, das wir entscheiden, sind sehr langfristige Entscheidungen. Beim Machen ist natürlich ein saisongebundenes, saisonales Tun, Wein wachsen lassen, Wein begleiten bei der Weinwerdung. Viele dieser Entscheidungen, die man trifft, sind keine Ad-hoc-Entscheidungen und keine kurzfristigen Entscheidungen, wahrscheinlich nicht einmal saisonale Entscheidungen. Du kannst natürlich spätestens im Sommer, sage ich mal, oder frühestens im Sommer auf die Erträge Einfluss nehmen, dass du sagst, du reduzierst Trauben draußen im Weinberg, du reduzierst vorher schon, du brichst Triebe aus, also Anlagen für den neuen Jahrgang, um den Ertrag zu drosseln zum Beispiel. Du kannst mehr einblättern, weniger einblättern. Das sind alles so ein bisschen die Reaktion, wie ich vorher beschrieben habe, auf das, was draußen im Weingarten witterungs- und klimatisch passiert, witterungstechnisch und klimatisch. Und natürlich auch ein bisschen Spekulation darauf, was passiert bis zur Ernte, das man ja vorher nie weiß. Der große springende Punkt sind diese großen Entscheidungen, die man trifft, wo du dann auch oft erst Jahre brauchst, um zu sehen, war es eine gute Entscheidung oder war es keine gute Entscheidung. Schlagwort ökologischer Weinbau, da geht es um Begrünungen im Weingarten. Wie bearbeite ich meinen Unterstockbereich, also den Bereich unter den Reben, der natürlich der Rebe nächstnaheste und mutmaßlich einer der entscheidendsten Bereiche für die Rebstöcke ist. Pflanzenschutz etc. etc. Und final dann, da hast du schon recht, natürlich Erntezeitpunkt, Art der Ernte, wie erntet man, was erntet man, wie selektioniert man. Das ist dann aber eigentlich nur mehr, sage ich mal so, das Finale der weinbaulichen Arbeit. Da die Entscheidungen müssen vorher schon die hoffentlich richtigen gewesen sein.
Also es gibt vielleicht tatsächlich eine gewisse Routine, aber es kommt wahrscheinlich auch vor, eben, dass die Natur dir spontane Entscheidungen abverlangt. Und gibt es da bei dir Situationen oder im Nachhinein, wo du in der Bewertung sagst, das war jetzt genau die richtige Entscheidung oder vielleicht war die Entscheidung doch nicht so gut, ihr hättet es vielleicht doch anders machen sollen?
Also diese im Nachgang richtigen oder nicht optimalen Entscheidungen, das hast du tagtäglich. Also das ist, mit dem bist du täglich konfrontiert, das sind kleine Entscheidungen, das sind große Entscheidungen, wo du dann nachher dastehst und sagst, würde ich nicht nochmal so machen oder war jetzt eine super gute Entscheidung. Vieles zeigt es da einfach erst nachher, wenn man immer ein bisschen mutmaßt, wie sich die Witterung weiterentwickeln wird, gerade bei der Ernte. Es ist aber selbst so, dass, das habe ich auch lernen dürfen über die Jahre, dass man oft diesen Punkt hat, wo man dann irgendwo vor dem Fass im Keller steht und das probiert und dann halt darauf rückschließt, dass das jetzt vielleicht so und so ist, weil man da und da nicht die optimale Entscheidung getroffen hat oder im Umgekehrten hat das perfekt passt, weil man die richtige Entscheidung getroffen hat und 6 Wochen später, wenn der Wein vergoren ist und gezogen ist, schaut wieder alles ganz anders aus. Das heißt, nicht einmal dann kann man sagen, so würde ich es machen, dann wäre es richtig gewesen, weil 6 Wochen später steht man da und sagt, vielleicht war es eh doch schon so richtig, wenn wir es gemacht haben.
Für dich war ja der Umgang mit der Natur ja von Anfang an Teil deines Lebens. Ist dir im Laufe der Zeit bewusst geworden, dass dieser Blick auf die Welt ein anderer ist als bei Menschen, die nicht von der Landwirtschaft arbeiten, die meinetwegen im Büro sitzen oder so?
Das kann ich insofern nicht wirklich beurteilen, weil ich mit diesem Bezug aufgewachsen bin. Das heißt, ich könnte mir nicht vorstellen, das nicht zu haben. Was aber schon der Fall ist, ist, wenn ich, natürlich hat sich auch mein Aufgabenbereich und mein Tagesablauf in den letzten Jahrzehnten ein bisschen verändert, von nicht einmal ein Hektar Weingärten, das ich allein nicht gemacht habe, zu heute knapp 20 Hektar, die wir mit 5 Mitarbeitern gemeinsam bewirtschaften rund um und um. Dementsprechend haben sich natürlich auch meine Aufgaben und meine Tätigkeitsfelder durchaus verändert. Ich merke es aber, wenn ich dann einige Tage unterwegs bin oder nur im Büro bin und nicht rauskomme im Weingarten, dass mir das einfach angeht, dass ich einfach diesen Rhythmus und das Draußensein und das sind dann oft für mich so diese Bonustage, wenn ich dann einmal einen Tag mit den Mitarbeitern draußen im Weingarten verbringen darf.
Wenn man sich heute mit österreichischem Wein beschäftigt, hat man oft das Gefühl, dass vieles sehr klar strukturiert und qualitativ ausgerichtet ist. Wie nimmst du das selber wahr?
Jetzt muss ich da das erste Mal widersprechen.
Sehr nicht, gut.
Nicht zu dem Thema Qualität. Da haben wir österreichische Winzer und Generationen vor uns vor allem vieles richtig gemacht. Und ganz zu Recht hat der österreichische Wein einen sehr guten Ruf. Das Thema klar strukturiert würde ich nicht unterschreiben. Also wer sich ein bisschen mit dem österreichischen Wein befasst, was wir Österreicher ganz gut können, ist, wir wollen jedem alles recht machen und wir machen alles ein bisschen und nichts so richtig. Und unser ganzes Weinsystem spiegelt das, glaube ich, relativ gut wider. Wir haben x DRC-Systeme, Klassifizierungen, x Herkünfte, immer noch ein bisschen das germanische Qualitätssystem, das eigentlich eh nicht mehr wirklich umgesetzt wird, so von wegen Spätlese, Auslese, Kabinett etc. Wir setzen dann wieder mal was Neues drauf. Wir haben die Wachau mit ihren smaragden Federspielen, Steinfedern. Also ich kann jeden Konsumenten verstehen, jeden Sommelier verstehen, der sagt, du, super Sachen, taugt mir, ich erkläre deinen Wein, ich erkläre den Wein, diese Sache. Ich stelle mich aber nicht zu einem Gast am Tisch und fange ihm zu erklären, warum das DRC ist oder DRC Reserve oder das aus dem Gebiet kein DRC, weil es einfach letztlich nicht wesentlich ist. Und da, glaube ich, wären wir gut daran, einfach einmal einen Gehr rauszumachen und das Ganze aufs Wesentliche zu reduzieren.
Also, jetzt widerspreche ich dir natürlich nicht, aber ich möchte meinen Eindruck wiedergeben, dass also in der Zeit, wo ich gelernt habe über österreichischen Wein, ist mir aufgefallen, dass das immer ein Zusammenhalt war. Selbst wenn man auch auf eine Messe geht, man hat immer diesen Eindruck gehabt, Österreich präsentiert zusammen Wein. In Deutschland, da arbeitet jeder so ein bisschen für sich und jeder ist auch Konkurrent zueinander, dass sich Österreich als Weinland ein gemeinsames Auftreten gehabt hat. Wir sind Österreich. Ich habe das immer gut gefunden, wie sich die Österreicher präsentieren.
Da bin ich hundertprozentig bei dir. Also vielleicht, um das von vorher nochmal klarzustellen, diese Kritik, die ich durchaus als Kritiker gemeint habe, war jetzt nicht irgendwie an irgendein einzelbetriebliches oder einzelösterreichisches Verhalten, dass wir da gegeneinander arbeiten, gelegt, sondern eher einfach an die Struktur, die wir da über die Jahre zusammengetragen haben, die einfach für den Konsumenten das Verstehen und die Message im einzelnen Wein, im einzelnen Gebiet recht kompliziert gemacht hat. Was wir als große Klammer gemeinsam als österreichische Winzer machen, das funktioniert wirklich gut und das machen wir nach wie vor sehr gut. Und ich weiß nicht, ob du letztlich auch das im Kopf hattest, wie du die Frage formuliert hast. Aber mir ist jetzt gleich eigentlich gekommen bei deiner Fragestellung, wenn man sich anschaut, eine ProWein zum Beispiel, eine Winexpo in Paris, also diese großen Fachmessen, diese großen B2B-Messen von Wein, da sind wir halt als Österreich nach wie vor so, dass wir einen einheitlichen Auftritt haben, ein klares Messebild, wo es natürlich ein bisschen der betrieblichen Größe und den betrieblichen Möglichkeiten angepasst, Stände mit mehr und weniger Quadratmetern gibt. Aber das ist ein Bild, eine Idee, ein Konzept, ein grafisches Konzept, das ganz klar ist. Wenn man da durch die anderen Hallen schlendert, falls man die Zeit findet, dann ist halt das teilweise wirklich einfach eine Materialschlacht, was da stattfindet, was Quadratmeter und Standbau und so weiter betrifft. Wie du richtig sagst, wo man einfach das Gefühl hat, da kämpfen wir einfach Platzhirschen gegeneinander und versuchen sie zu übertrumpfen. Und da sind wir als Österreicher wirklich stark. Wo wir natürlich auch Betriebe haben, die auch international sehr namhaft und auch durchaus eine beachtliche Größe gekriegt haben mittlerweile. Aber letztlich haben wir immer noch unsere gemeinsame Linie als österreichischer Wein.
Es hat ja in den 80er Jahren da große Tumulte gegeben bei euch und auch in Deutschland, wo ich denke, dass die Deutschen da viel zu gut weggekommen sind. Und du bist in der Zeit jetzt nicht groß geworden, aber gerade das mit dieser Marketinggesellschaft, die sich dann auch aufgrund des Weingesetzes, diese Verschärfung, ihr habt ja ein Weingesetz dann auf die Füße gestellt, glaube ich, kann nicht sagen, dass sich ein Weingesetz kenne, was schärfere Bedingungen hat wie eures. War das im Endeffekt dann eigentlich ein Auslöser für eine Entwicklung, die sich dann später ergeben hat? Oder war das eine in der Bevölkerung auch sich erst wieder neu positionieren musste? Und diese Salonweine zum Beispiel haben euch halt unterstützt. Spürst du aus dem heraus eine deutlichere Entwicklung zur Qualität oder war die schon immer da und man hat es bloß nicht gemerkt?
Also alles, was ich zum Weinskandal erzählen kann, ist natürlich irgendwo Hörensagen anderer Generationen und das, was man aus meinem Umfeld, das war ja bei uns damals omnipräsent, aufschnappt und letztlich auch jetzt noch in den Medien konsumieren kann, weil ich bin 87 geboren, also mich hat es da noch nicht gegeben, wie der Weinskandal war. Es ist witzig, dass du das ansprichst, weil sich das ja voriges Jahr zum 40. Mal gejährt hat, der Weinskandal, und das dann wieder ein bisschen durch die Medien gegangen ist und für mich das so ein bisschen der Anlass war, auch die Berichte darüber von damals und von heute zu konsumieren, weil ich das Thema halt eher aus Erzählungen von meiner Eltern und Großelterngeneration kenne, wie halt die Kläranlage im Ort gekippt ist, weil so viel Wein eingelassen worden ist und alle diese Geschichten. Was ich ganz klar verneinen kann zu dem ist, also zu sagen, die Qualität war eh immer da, sie ist halt unter ein paar schwarzen Schafen nicht zur Geltung gekommen, ist, soweit ich das beurteilen kann, definitiv nicht so. Also der Weinskandal war unser Ground Zero und unser absoluter Low Point, der letztlich dann auch die richtige Initialzündung war, um dahin zu kommen, wo wir heute sind als österreichischer Weinbau. Es war halt aus einer anderen Zeit kommend, muss man sagen. Wenn man schaut, damals war Wein in den 60er, 70er, 80er, Anfang der 80er Jahre vielleicht auch noch, war Wein kein Genussmittel, wie es wir heute kennen, sondern es war letztlich ein Lebensmittel. Wenn man sich diese Serien anschaut, da so in Österreich, ein echter Wiener geht nicht unter und ähnliches, und man sieht dann den Doppler einfach am Tisch steht, der so als Grundnahrungsmittel so über den Tag wegkonsumiert wurde, das waren die Realitäten damals. Also so ist Wein konsumiert worden. Und da hat sich keiner darüber Gedanken gemacht, ob das bekömmlich ist oder geschweige denn gut schmeckt oder was. Und da ist wahrscheinlich auch über die Dinge, die beim Weinskandal passiert sind, auf eine Zuspitzung dann so weit gekommen, dass es einfach nicht mehr weitergegangen ist. Wobei es ja da viel auch letztlich um steuerliche Geschichten und so gegangen ist und um letztlich mehr Wein zu haben, als man jetzt am Papier im Keller hat. Das war sicher der Punkt mit dem Null-Export nachher, wo dann einfach kein österreichischer Wein mehr konsumiert wurde. im Ausland und in Österreich natürlich auch alles durch die Medien gegangen ist, wo sie dann die Richtigen, die heute zu Recht als die Pioniere des österreichischen Qualitätsweinbaus gelten, dann einfach in die vorderste Reihe stellen, spielen, kennen haben und gesagt haben, wir sind anders, wir handeln anders, wir haben einen anderen Anspruch und wir wollen eine andere Arbeitsweise und eine andere Qualität darstellen.
Wenn du das heutige System anschaust, was ja aus diesem Hintergrund heraus entstanden ist, helfen dir diese klaren Regeln im Alltag eher oder schränken sie dich auch manchmal ein? Die zweite Frage wäre, dieses heutige System, wenn es da was zum Weiterentwickeln gäbe und du könntest es initiieren, was wären das?
Wie du in der vorigen Frage gesagt hast, also wir Österreicher haben uns ja damals immer gerühmt und tun es heute teilweise noch, dass wir das strengste Weingesetz der Welt haben. Unser Weingesetz fußt auf den Folgen des Weinskandals, hat sich aber natürlich mit unzähligen Novellen über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder auch verändert und der Zeit angepasst. Es ist heute so, dass für mich persönlich die Grundvorgaben, die uns das Gesetz gibt, jetzt nicht als Einengung empfinde, muss ich sagen. Ob jetzt jedes für jeden und in jedem Moment wirklich notwendig und sinnvoll ist, darüber kann man immer debattieren. Aber in der Grundlinie ist es, glaube ich, gut und wichtig. Und gerade was jetzt da so Rebsortenweine ohne Jahrgang und so betrifft, gibt es eigentlich auch viele Möglichkeiten, wenn man sagt, ich will einfach, ich fasse meine persönliche Idee von Wein weiter als das, was das Weingesetz für Qualitätswein definiert. Stichwort Orangewein und all das. Gibt es genug Möglichkeiten, dass man sich da als Winzer auch verwirklichen kann. Wie weit ich das verändern würde, habe ich vielleicht vorher schon anklingen lassen, dass das wahrscheinlich schwierig bis unmöglich ist in Österreich, weil da einfach zu viele Ideen und letztlich auch zu viele Gebiete und zu viele unterschiedliche Einflüsse von allen Seiten da sind. Aber ich würde einfach dieses ganze System, was wir haben, deutlich vereinfachen. Einfach um für den Konsumenten, gerade in Zeiten wie diesen, wo die Branche ja ringsum damit kämpft, dass wir die jungen Leute zum Wein bringen und für den Wein begeistern, muss man, glaube ich, auch die Message einfach halten. Und 20 generische Weinbaugebiete mit unterschiedlichen DRCs und diesen und jenen und Spielregeln helfen meiner Meinung nach dafür nicht. Ich würde es jetzt auf keinen Fall so verstanden wissen, dass ich gegen Herkunftsvermarktung bin und gegen klare Herkunftsbezeichnungen. Absolut nicht. Aber man müsste einfach schauen, wie man das für den Kunden greifbar und verständlich, einfach verständlich machen kann.
Wenn heute jemand am Anfang steht, vielleicht sogar aus einer Winzerfamilie kommt, was würdest du ihm als Rat mitgeben?
Glaube an das, was du machen willst. Lass dir nicht einreden, dass das nicht geht oder dass das anders sein muss. Find deinen eigenen Weg. Bleib bis zu einem gewissen Grad auch unnachgiebig in dem, was du tust. Bleib ehrgeizig und lass dich von Erfolg nicht blenden.
Wenn du heute deinem jüngeren Ich einen Rat geben könntest, welcher wäre das?
Das ist einfach zu beantworten. Ich habe in meiner Laufbahn eine Sache falsch gemacht, der mir heute völlig bewusst bin. Ich war damals, wie ich begonnen habe, daheim mit Schule und all dem, was du eingangs ja schon ein bisschen erzählt hast, wo wir schon geredet haben drüber, sehr jung und wollte sofort daheim diesen Restbetrieb, der da war, wieder auf die Beine stellen und voranbringen. Aus heutiger Sicht, und das kann ich auch nur jedem Jungen raten, hätte das 2 Jahre später wäre es noch genauso gut gegangen. Raus in die Welt, was anschauen, ein Jahr, wo auch immer, neue Welt, Australien, Neuseeland, Südafrika, Südamerika, wurscht, Europa, irgendwo raus, mitarbeiten, sich die Welt anschauen, dort Weinbau, Menschen, Kulturen kennenlernen und das alles dann mit nach Hause tragen und für sich zu Hause sortieren. Also das habe ich mir damals, die Zeit habe ich mir nicht genommen, weil ich glaube, ich habe sie nicht. Das war in meiner Jugend damals eine Fehleinschätzung. Und heute ist natürlich schwierig. Wir fahren fort, wir schauen uns Dinge an. Es ist aber, wenn du 14 Tage oder 10 Tage wo eine Weinreise hin machst, nicht damit zu vergleichen, wenn du ein halbes Jahr wo arbeitest und lebst und das erlebst.
Gibt es Dinge, die du im Kopf hast, Ideen oder Ansätze, die du mit deinem Weingut noch umsetzen möchtest, für die bisher vielleicht noch nicht der richtige Moment war?
Ja, unzählige. Also an dem Tag, an dem mir die Ideen ausgehen und die Ideen, was ich machen würde, was ich gern umsetzen würde, was ich vielleicht auch mal investieren würde, an dem Tag gehe ich in Pension, an dem Tag bin ich fertig. Und ich glaube, den Tag, dass ich in Pension gehe, wird es geben, aber den Tag wird es nicht geben. Also es kommen immer wieder, ich muss mich eher immer wieder ermahnen, mich vielleicht bei manchen Projekten nicht zu sehr zu verzetteln und den Fokus wirklich auch auf unser Kernkompetenz und auf unser Kernsortiment zu haben, weil es eben so viele Dinge gibt, die ich gerne noch probieren würde. Sei das Reserve, sei das auch natürlich die ganze Geschichte mit Schaumwein. Jetzt schauen wir uns das Thema, wie unsere Weine sich durch die Bio-Umstellung verändern, sehr genau und sehr gut an. Und da gehen auch ganz viele Wege und ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Philosophien auf und ganz viele Gedanken, die ich dazu habe.
Sehr schön, da freue ich mich jetzt schon drauf. Gab es in letzter Zeit einen Wein, der dich wirklich überrascht oder beeindruckt hat?
Lass mich nachdenken. Viele, muss ich sagen. Bei mir ist beim Wein ein bisschen wie bei der Musik. Kann mich gar nicht auf einzelne Dinge festlegen. So, die Frage nach dem Lieblingslied kann ich immer nicht beantworten. Und wahrscheinlich ist er beim Lieblingswein so. Jetzt vor einigen Wochen getrunken. Gar nicht so sehr uns daheim trifft, sondern für mich einfach faszinierend, das ist Deutsch, Riesling Deutsch, das feiert die immer. Wir haben getrunken Mosel, ich mag Mosel total gern, Rheingau, ich bin immer noch Künstlerfan, es ist so Künstlerhölle, ist halt einfach richtig. Das ist für mich so diese Balance aus Präzision, auf der einen Seite Frucht, auf der anderen Seite, aber eben auch Tiefgang, das fasziniert mich komplett und wenn ich die Möglichkeit habe, dann bin ich da immer dabei.
Jetzt komme ich eigentlich schon zur letzten Frage. Was bedeutet für dich persönlich Genuss heute? Vielleicht sogar über den Wein hinaus.
Genuss ist, einen englischen Terminus zu verwenden, Quality Time. Also das ist für mich Zeit mit der Familie, das ist letztlich Zeit für mich, für uns und da einfach wirklich das zu haben, das zu genießen, das mich einfach in dem Moment mitnimmt. Das ist auch mehr und mehr, je öder was ich wäre, oft die einfachen Dinge. Das ist, kann einmal ein gutes Gulasch und ein Seidel Bier sein. Das kann ein schöner Abend mit einem wunderbar klassischen Essen sein. Das kann natürlich einmal irgendwo Fine Dining sein. Das ist letztlich immer eine Frage der Gesellschaft und des Moments und der eigenen Ruhe und Einstellung, die man in dem Moment dafür hat.
Lieber Gregor, vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke in deine Welt als Winzer. Mir hat es großen Spaß gemacht. Danke für deine offene Art, die du rüberbringst.
Danke, Rudi. Alles Liebe. Hat mich sehr gefreut.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal im Weingenussreich zwischen Gaumen und Gedanken.